Likes, Followers und Selfies. Wer bin ich im digitalen Zeitalter? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wer bin ich? Diese Frage stellt sich in der Lebensreise immer wieder neu. Diese Frage lässt sich nicht ein für alle Mal beantworten. Immer wieder stellt sich diese Frage, ganz persönlich. Wenn ich als Säugling, wenn ich schreie, und nicht sofort jemand kommt. Wer bin ich als Kind, wenn ich anfange zu sprechen und die anderen lachen? Wer bin ich als Teenie, wenn ich verliebt bin und die andere merkt es nicht? Wer bin ich als junger Erwachsener, wenn es unendlich viele Möglichkeiten gibt und es mir schwerfällt, mich zu entscheiden? Wer bin ich, wenn ich ein Kind bekomme und die Uhren jetzt anders ticken? Wer bin ich, wenn ich mir ein Kind wünsche und keins bekomme? Wer bin ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sich das manchmal leer anfühlt? Wer bin ich, wenn ich mitten im Leben stehe und mich plötzlich wieder frage, war es das Richtige? Wer bin ich, wenn ich zu einem Ruhestand gehe, aber mich nicht zur Ruhe setzen will? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr so kann, wie ich mal konnte? Wer bin ich mit meinem Smartphone in der Hand, mit meinen Apps, der Standortbestimmung und Wetter, meinem Kalender und meiner To-Do-Liste, meiner Fitnesskontrolle und den zahllosen Nachrichten, die mich minütlich erreichen können? Wer bin ich? Ein Blick, der uns antrainiert wird, ist, dass wir nach außen schauen, wenn wir uns fragen, wer bin ich? Bei unserer Suche nach Identität fragen wir uns immer wieder, was denken andere über mich? Was sagen sie? Für wen halten die anderen mich? Dieser Blick nach außen ist erstmal ganz natürlich. Dieser Blick ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach den anderen. Der Blick nach außen schaut nach Annahme. Werde ich erkannt? Werde ich gesehen? Werde ich anerkannt? Ja, der Blick nach außen bemüht sich, in den Augen der anderen jemand zu sein. Und im digitalen Zeitalter äußert sich das eben in den Kommunikationskanälen unserer Zeit. Digital Geborene organisieren ihren Kontakt zur Außenwelt, eben nicht mehr durch Fax und Telefon, sondern durch Messenger-Dienste, durch soziale Netzwerke. Und das ist sogar das Geschäftsprinzip von Twitter, von Instagram oder Facebook, dass aber Millionen, Milliarden Menschen sich mitteilen und darauf warten, dass jemand von außen reagiert und das gut findet. Und minütlich versuchen wir so Aufmerksamkeit zu generieren, Bestätigung zu bekommen, eben durch Likes, Followers oder Retweets. Und dieser Blick nach außen, ob nun analog oder digital, ist eine Suchbewegung unseres Egos, unseres Ichs. Und die Frage nach dem Selfie ist ja, wer bin ich, wenn ich mich zeige anderen vor einer weltberühmten Sehenswürdigkeit oder was möchte ich, was die anderen in mir sehen? Bestätigung ist aber nicht nur eine persönliche Währung, die wir versuchen abzuheben, sondern eine Wirtschaftskraft. Und diese Sehnsucht nach Bestätigung, nach Gemeinschaft, daran verdienen digitale Konzerne sich dumm und dämlich. Sie können locker Strafgebühren in Milliardenhöhe für Datenschutzskandale bezahlen, weil wir gesehen werden wollen. Analog oder digital, wir blicken nach außen, um uns selber zu finden, um uns zu spüren. Doch spüren wir manchmal, wie abhängig wir uns dadurch machen von den anderen. Wie verletzlich dieser Blick ist, immer nach außen orientiert zu sein. Denn wer sich selbst kennt und nach innen schaut, der merkt eine Spannung. Eine Spannung mindestens mit drei Polen. Wie zeige ich mich nach außen? Was sehen andere in mir und was halten sie von mir? Und wie bin ich wirklich? Was verberge ich? Wir machen uns ein Bild von uns selbst und vom anderen. Nun, jeder von uns ist eine Person. Und manchmal verstecken wir das hinter Masken. Ich habe hier ein Bild von antiken Theatermasken mitgebracht, weil im Altgriechischen heißt das Wort Person, Prosopon, erstmal, was man sehen kann. Und der Begriff Personare kommt aus dem antiken Theater, dass man Masken trägt und durch die Maske hindurchtönt. Personare heißt hindurchtönen, durch das, was man sehen kann, durch das Äußere, das Mienenspiel, die Fassade, die Maske, das, was sichtbar ist. Ja, wir machen uns ein Bild von uns selbst und vom anderen und tragen die Bilder vor uns her. Hier ist ein Foto, ein Bild von Deborah Cornelia Sommer. Sie ist 1974 geboren. Und auf den ersten Blick könnte man über Deborah Sommer in der Vita sagen, ja, die ist Hobbymusikerin, Poetin, Theologin, Ehefrau. Sie ist auch Pastorenehefrau. Sie ist Mutter, Referentin. Sie ist auch Akademikerin, Autorin, E-Dozentin. Und sie schreibt Folgendes über sich. Im Grunde genommen bleibt die Nennung von Lebensrollen oberflächlich. Hinter diesen Lebensrollen steckt eine introvertierte, hochsensible Frau, die sich ihrer Komplexität, ihrer Verletzlichkeit und Grenzen bewusst ist. Sie schreibt, manchmal leide ich am Leben und dann wiederum kann ich mich kaum satt sehen an seiner Schönheit. Hören wir mal, wie Deborah Sommer auf poetische Weise die Frage stellt, wer bin ich? Vorgetragen von Fiona.
Verborgenes Ich. Sie loben mich für mein heiteres Wesen, meine Intelligenz und Höflichkeit. Sie mögen mich wegen meines herzlichen Lachens, meiner Freundlichkeit und Heiterkeit. Sie danken mir für mein Verständnis, meine Ermutigung und Nachsicht. Sie nennen mich stark, zäh, tapfer und mutig und rühmen sich dafür, mich so gut zu kennen. Ich lächle nur, fühle mich einsamer als je zuvor, frage mich, ob sie mich wohl immer noch mögen würden, wenn nichts von mir bliebe als mein verborgenes Ich. Wenn sie den Schmerz hinter meinen Worten, die Tränen hinter meinem Lächeln, die Ängste hinter meinen Taten, die Zweifel hinter meinen Plänen, die Schwächen hinter meinen Stärken sehen würden, wirst du mich noch mögen, wenn nichts von mir bleibt als mein verborgenes Ich? Mein einsames, ängstliches, verletzliches, weinendes, verborgenes Ich, überfordert vom Leben und verloren in der Komplexität.
Wer bist du? Wie sehen die anderen dich? Wie siehst du dich selbst? Was sind deine verborgenen Seiten? Ich empfehle nicht nur die Internetseite oder das Facebook-Profil von Deborah Sommer, sondern dieses Buch, Die leisen Weltveränderer, von der Stärke introvertierter Christen. Es ist für introvertierte Menschen und für Menschen, die mit Introvertierten zu tun haben. Also absolut lesenswert. Jesus stellt seltsamerweise einmal seinen Jüngern eine ganz ähnliche Frage. Er sagt, für wen halten mich die Leute? Was sagen die Leute, wer ich bin? Ich lese uns Markus Kapitel 8, die Verse 27 bis 30. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihn ein, niemanden etwas davon zu sagen. Jesus will wissen, für wen die Leute ihn halten. Was sagt man so über ihn? Und Jesus stellt die Frage nicht ironisch oder mit Ekel. Er interessiert sich, was kommt bei den anderen an, wer er sei? Für wen halten die mich? Und wie würdest du reagieren, wenn jemand sagt, manche halten dich für Mahatma Gandhi, andere für Nelson Mandela? Oder Dritte sagen, du wärst Martin Luther King. Oder wenn du hören würdest, manche halten dich für Mutter Teresa oder Greta Thunberg oder Nadit Murad, die aktuelle Friedensnobelpreisträgerin. Würdest du mit solchen Leuten nicht vielleicht sogar gerne verwechselt werden? Für wen halten die Leute mich, fragt Jesus. Und es wird das Who is Who der alttestamentlichen Propheten und großen Männer genannt. Für Johannes der Täufer. Ja, Johannes der Täufer, das ist der Morallehrer schlechthin. Der Rufer in der Wüste, er ruft Menschen zur Umkehr. Der Mensch, der anderen sagt, wie sie sich verhalten müssten, wie sie ein besseres Leben führen könnten, der Forderungen aufstellt, die scheinbar erfüllbar sind und die Welt auf der Stelle zu einem besseren Ort machen würden. Johannes der Täufer, der Gerechtigkeitslehrer. Zuhörer der Predigt von Johannes dem Täufer fragen ihn, was sollen wir tun? Und er sagt, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Lukas 3, Vers 10. Zöllner kommen zu Johannes dem Täufer und fragen, was sollen wir tun? Und er sagt, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Lukas 3, Vers 12. Soldaten kommen zu Johannes dem Täufer und fragen, was sollen wir tun? Und er sagt, der Ethiklehrer, tut niemanden Gewalt noch Unrecht, lasst euch genügen an eurem Sold. Lukas 3, 14. Also eine Welt nach den Maßstäben von Johannes dem Täufer wäre ein besserer Ort. Da lernen die Menschen zu teilen, zufrieden zu sein, klare Regeln zu haben und nicht Leute finanziell auszubeuten. Die Staatsmacht hat Grenzen und sie schützt Menschen und ist nicht willkürlich. Und Johannes droht mit dem strafenden Gott, um die Welt gerechter zu machen. Ist Jesus ein zweiter Johannes der Täufer? Nein. Und wer Jesus damit verwechselt, der erkennt Jesus nicht. Denn Jesus kennt menschliche Schwächen. Jesus kennt die Menschen, die versuchbar sind, die unfähig sind zum Guten, obwohl sie es wollen, obwohl sie es besser wissen, obwohl sie in besten Absichten handeln. Jesus ist nicht der neue Morallehrer. Und Gott, der Schöpfer, kennt unser verborgenes Ich und deswegen sendet er Jesus Christus, seinen Sohn, weil sein Sohn keine neue Moral verkörpert, keine Forderung, sondern die Kraft der Vergebung. Die Fähigkeit, anders zu leben, Hingabe zu leben. Deshalb, Jesus verkörpert nicht Johannes den Täufer, das unerbitterliche Gesetz, sondern er richtet uns aus auf die Quelle der Hoffnung. Mitten in einer Welt, die Regeln braucht, die ungerecht ist. Mitten in einer Welt mit Herzen, die noch nicht fertig sind. Es ist ein schweres Missverständnis, wenn man Jesus für Johannes den Täufer hält. Und die Kirche. Für wen halten Jesus die Leute? Für Elia. Der Prophet Elia kämpft unerbittlich gegen die Verehrung fremder Götzen und Götter. Elia kämpft gegen politische und soziale Ungerechtigkeit. Elia kämpft für die Befreiung von Menschen von Unterdrückung. Elia will die Reform der Gesellschaft, nein, die Revolution, die Rebellion. Er ist für die Alleinverehrung Gottes und kein anderer Gott. Und das mit allen Mitteln, auch mit Gewalt. 400 Baalspriester lässt er abschlachten, weil sie den Gott der Kananäer Baal verehren, an einem Nachmittag. Er kämpft und deshalb muss er fliehen. Und er verzweifelt am Sinn seines Lebens, bis er Gott erlebt. Nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in der sanften Stille eines schwebenden Säuselns. Elia, das ist der Eiferer, der da nicht irgendwie stirbt, sondern auf einem Feuerwagen in den Himmel fährt. Elia, auf den warten die Juden beim Passamahl. Für ihn stellen sie einen Kelch auf und halten einen Stuhl frei, weil er die falschen Götzen und falschen Könige beseitigen wird. Ist Jesus der neue Elia? Nein. Vor Jesus fürchten sich zwar die Dämonen und auch die widergöttlichen Mächte, aber das Ende der Finsternis erreicht Jesus nicht durch Gewalt, nicht durch Revolution, nicht durch Terror und Kampf, sondern durch seinen einsamen, einfachen Tod, durch seinen Tod am Kreuz, durch die völlige Selbstaufgabe und Ohnmacht. Und das sagt Jesus seinen Jüngern nach diesem Gespräch unmittelbar danach. Der Menschensohn wird überantwortet werden in den Händen der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, dann wird er nach 3 Tagen auferstehen. Und damit sagt er ihnen, ich bin nicht Elia. Ich führe euch nicht in den großen Endkampf gegen alle anderen Mächte, sondern ich werde getötet werden und damit wird das Böse besiegt und nicht anders. Ist Jesus wie ein anderer Prophet? Ja, die Propheten im Alten Testament waren schon wie Jesus, frei, ungebunden, nur gebunden an Gott. Und sie treten deshalb den Königen gegenüber und können ihnen widersprechen und ihre Macht begrenzen. Sie haben keine Angst vor den Mächtigen. Sie stellen sogar die Macht der aufgeplusterten Mächtigen in Frage und können ihr verborgenes Ich ansprechen. Und die Propheten, die können sogar den Priestern gegenübertreten und sie Lügner nennen oder sogar Gefälligkeitsschwätzer. Aber Jesus ist eben nicht nur irgendein Prophet, der eine Botschaft eines anderen weiterzugeben hat, sondern Jesus selber ist die Botschaft, der Gesandte. Aber Jesus kommentiert gar nicht, wofür er gehalten wird. Er fühlt sich jetzt auch nicht geschmeichelt, dass er für diese berühmten Leute gehalten wird, für Geistlicher, sondern er wird jetzt ganz persönlich und er sagt nicht nur, für wen halten die anderen mich, sondern er sagt, für wen haltet ihr mich? Und du, für wen hältst du mich, fragt Jesus. Für einen Morallehrer, der dir ein paar praktische Tipps gibt, wie du im Leben besser zurechtkommst? Für einen Eiferer, der für Gerechtigkeit kämpft? Für einen Arzt? Ein Helfer in der Not, ein Gutmenschen. Für wen hältst du mich? Fragt Jesus. Und Jesus fragt dich das im Laufe des Lebens immer wieder. Und er fragt dich irgendwann auch nicht mehr, für wen halten deine Eltern mich? Oder was denken deine Freunde über mich? Oder was denken die anderen in der Gemeinde über mich? Sondern für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Und Petrus antwortete damals vermutlich als Sprecher der Gruppe, der Erste der Jünger. Und das ist der Wendepunkt im Markus-Evangelium, die Mitte, weil auf einmal das erste Mal öffentlich ausgesprochen wird, wer Jesus ist. Du bist der Messias. Meschiach, du bist der Gesalbte, der von Gott Eingesetzte, der Gesandte, der als König Gesalbte mit einem göttlich-himmlischen Friedensreich, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus, griechisch, der Gesalbte. Das ist in der Antike ein Herrschertitel, ein Königstitel, eine königliche Bestimmung, eine Mission. Und wer Jesus den Christus nennt, der stellt sein Leben unter eine neue Regierung. Du bist der neue Friedenskönig. Du bist der Christus, sagt er. Du bist der Messias. Und wenn heute ein Mensch für einen König einer Sache gehalten wird, also König der Wellen, König des Pop, King of Pop, König von Twitter, König von YouTube, dann würde er wahrscheinlich nicht sagen, sagt es keinem weiter. Im Gegenteil, das ist ja das, was wir wollen. Von außen sollen das doch alle sehen. Das soll doch öffentlich werden. So werde ich nur König. Aber Jesus sagt auf einmal, nach diesem Petrus-Bekenntnis, sagt es niemandem. Er schärft ihnen das ein. Komisch. Muss das nicht weitergesagt werden? Müssen das nicht ganz viele erfahren? Es gibt verschiedene Gründe, warum Jesus sie zur Zurückhaltung mahnt. Jesus wollte nicht verwechselt werden mit einem politischen König, mit äußerer Macht. Ja, du bist der neue König. Das ist nämlich der Grund, warum er nachher gekreuzigt wird, weil die anderen ihn für einen König halten, der mit Macht sein Reich durchsetzen will. Und er wollte ja ein Königreich nach anderen Maßstäben, mit anderen Mitteln. Und das steckt in dem Wort König aber nicht drin. Das ist verwechselbar. Das war lebensgefährlich, für den König gehalten zu werden, für den Messias. Denn keiner kannte einen König, der sich selber klein macht, der sich erniedrigt, der dient, der der Letzte sein will. So einen König gab es noch nicht und gibt es nicht. Das konnte man sich nicht vorstellen. Und Jesus will auch ein anderes nicht, dass wir einfach nur so daher sagen, Jesus ist der König. Das singen wir in den Liedern rauf und runter und wir sagen es in alle Welt. Aber wenn man das dann nur daher sagt und aufsagt und auswendig aufsagt und unsere Kinder nur daher reden, weil sie es gehört haben, dann ist Jesus nicht ihr König. Dann sagen sie es nur so. Jesus hat keinen Gefallen am Geplärr von Bekenntnissen oder Liedern, die nur übernommene Worthülsen darstellen, sondern Jesus stellt deshalb diesen Jüngern die Frage, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für dich? Darf ich dein König sein, dein Messias? Wer bin ich im digitalen Zeitalter? Das heißt, wer bin ich, wenn jede Sekunde jemand in mein Leben hineinsprechen, hineintwittern, hineinappen kann? Wie ändert sich dadurch mein Selbstbild? Wie ändert sich mein Bild, wenn ich jetzt zu Jesus gehöre? Wenn ich zu Jesus gehöre, wird mir wichtiger, was Gott von mir hält, als das, was andere von mir halten. Was Gott von dir hält, wird immer wichtiger als das, was andere von dir halten. Der Blick nach außen richtet sich auf einmal auf Gott. Mehr als auf die anderen Leute. In der Bindung an Gott wirst du freier von anderen. Und das fordert Jesus auch. Er sagt, deine Eltern? Wem willst du nachfolgen? Deine Eltern oder mir? Ich kenne meine Eltern nicht, sagt er sogar an einer Stelle. Das ist die absolute Freiheit, das können wir uns gar nicht vorstellen. Man muss doch auf seine Eltern achten, man muss doch auf seine Freunde achten, auf seine ganzen Follower. Die sind doch wichtig für mich. Nein, in der Bindung an Gott kannst du auf einmal dein Handy öfter weglegen. Du kannst den Blick wegrichten von Menschen von außen. Du wirst unabhängiger davon, ob die Menschen sehen, was du getan hast, ob sie es gelobt haben und ob sie dir Danke gesagt haben, weil du auf Gott ausgerichtet bist, der deine eigentliche Identität bestimmen darf. Und in der Bindung an Gott geschieht noch etwas viel Geheimnisvolleres. Was Gott von dir hält, wird dir wichtiger als alles, was du von dir selbst hältst. Weil das, was du dir über dich selber sagst, kann auch Lüge sein, Betrug, Selbstbetrug. Ganz falsch, sogar zerstörerisch. Wenn Jesus dein Messias ist, dann wirst du durch Jesus Gottes Kind. Und das bist du, ob die anderen dich dafür halten oder ob du dich selbst dafür hältst. Dann bist du erlöst und erkauft durch das Kreuz am Tod. Dann bist du Prinz als Thronanwärter eines ewigen Friedensreichs. Dann bist du Prinzessin eines Erben, eines Reiches, das du dir gar nicht schöner ausmalen kannst. Dann bist du erlöst, dann bist du erkauft, dann bist du wertvoll in Gottes Augen, auch in den Momenten, in denen du dich wertlos fühlst oder dich andere wie wertlos behandeln. Und durch Jesus bist du dann nicht nur ein kleines Licht im Universum, sondern du bist geschaffen als ein Spiegel seines unendlichen Lichts. Und durch Jesus bist du nicht nur ein Ton von Millionen von Tönen in der Konkurrenz aller Töne, die alle lauter werden müssen, um der eine Ton zu sein. Nein, du bist geschaffen als unverwechselbare Melodie in einer unendlichen Symphonie. Und durch Jesus bist du ein Klangkörper eines nicht enden wollenden Liedes, das noch in der Ewigkeit gesungen werden wird. Und durch Jesus bist du eine Persönlichkeit, eine Person, durch die der Geist Gottes hindurch tönt. Egal, welche Maske du gerade trägst, ob dein freudiges oder trauriges Gesicht, Jesus kann hindurch tönen, weil sein Geist in dir lebt und atmet mit jedem Atemzug. Dann kannst du auch Masken ablehnen. Und wenn du jetzt fragst, was kann ich denn tun, wenn ich mit Jesus leben will? Ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen oder noch nicht festgemacht. Ich bin mir unsicher. Dann lass dich taufen. Besuch das Taufseminar. Frag dich, was das bedeutet, ganz in die Lebenswirklichkeit Jesu hineingetauft zu werden und mit ihm aufzustehen in einer neuen Herrschaft. Und wenn du getauft bist, ja, dann kannst du lernen, nochmal neu lernen, immer wieder lernen, dein Leben und dich selbst anders zu sehen. Nicht nur nach außen zu gucken, auch nach innen und dann auf Gott. Ein Gedicht wie das von Deborah Sommer, einst noch, was mir noch mehr geholfen hat, das immer wieder zu beten, stammt von Dietrich Bonhoeffer. Der hat seine Zweifel über sich gehabt, innerlich zerrissen und oft entwaffnend. Ehrlich hat er das in Worte gefasst. Und am Ende wusste er auch nicht so viel, wie er genau ist, aber er wusste, wem er gehört. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, ungetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Diesen Satz möchte ich dir als Gebet, als Herzensgebet vielleicht anbieten. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich. O Gott. Amen.